SR Info. Bilanz am Abend.
Julian Assange darf nicht in die USA abgeschoben werden. Vorerst. Mehr zu dieser Entscheidung gleich. Außerdem schauen wir nach Baltimore, wo ein Schiff eine große Brücke zum Einsturz gebracht hat. Und wir sprechen über Forderungen der saarländischen Unternehmensverbände an die Politik. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Abend. Für die einen ist er ein Held der Pressefreiheit, für die anderen ein Egozentriker, der Menschenleben gefährdet hat. Aber was immer man von Julian Assange hält, man muss feststellen, dass er gezeichnet ist von Jahren des Versteckens in der ecuadorianischen Botschaft in London und den nun schon 5 Jahren Gefängnis in Großbritannien. Während dieser Zeit ist das Tauziehen um seine Auslieferung an die USA wegen Spionagevorwürfen immer weitergegangen, bis vor den High Court in London, der als letzte britische Instanz über das Schicksal des WikiLeaks-Gründers entscheiden sollte. Das hat er heute getan, aber nicht endgültig. Christoph Prössl.
Die Entscheidung der Richter kommt einem Aufschub gleich. Die US-Behörden wurden aufgefordert, Zusicherungen zu geben. Erstens soll die US-Seite garantieren, dass Assange im Fall einer Verurteilung nicht die Todesstrafe droht. Zweitens sollen die Behörden zusichern, dass Assange sich bei seinem Verfahren auf die Meinungsfreiheit berufen kann und für ihn die gleichen Rechte gelten wie für einen US-Staatsbürger. Die amerikanischen Behörden haben 3 Wochen Zeit, entsprechende Belege zu erbringen. Am 20. Mai soll eine weitere Anhörung stattfinden. Dann könnte über die Berufung entschieden werden. Vor dem Gerichtsgebäude in London versammelten sich zahlreiche Anhängerinnen und Anhänger von Assange. Auch seine Ehefrau Stella Assange war angereist und sprach, nachdem die Entscheidung der Richter bekannt gegeben worden war.
The Biden administration should not issue assurances. They should drop this shameful case that should never have been brought. Julian should never have been imprisoned for a single day. This is a shame on every democracy.
Die Biden-Administration sollte keine Zusicherungen geben, sondern die Anklage gegen Julian Assange fallen lassen, sagte Stella Assange. Der Fall sei eine Schande für jede Demokratie. Die US-Regierung will dem Australier wegen Spionagevorwürfen den Prozess machen. Washington wirft ihm vor, geheimes Material von Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan und viele weitere geheime Dokumente gestohlen, veröffentlicht und damit das Leben von US-Informanten in Gefahr gebracht zu haben. Die US-Regierung argumentiert, Assange habe nicht wie ein Journalist gehandelt, weil er eben Dokumente veröffentlichte, ohne darin genannte Personen zu schützen. Assanges Unterstützer sehen ihn hingegen als Journalisten, der wegen der Aufdeckung von US-Kriegsverbrechen ins Visier der Justiz in Washington geraten ist.
Julian is a political prisoner. He is a journalist and he is being persecuted because he exposed the true cost of war in human lives.
Julian sei ein politischer Gefangener, sagte Stella Assange. Er werde verfolgt, weil die Veröffentlichungen von WikiLeaks die wahren Kosten des Krieges, die vielen Menschenleben, aufgezeigt hätten. Julian Assange droht also nach wie vor die Auslieferung. Ein Prozess in den USA könnte sehr lange dauern. Stella Assange hatte im Februar deutlich gemacht, dass Julian Assange schwer krank ist. Sie befürchtet, dass Assange die Auslieferung und einen Prozess in den USA nicht überleben würde. Der WikiLeaks-Gründer sitzt seit 5 Jahren im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh ohne Urteil.
Christoph Prössl hat berichtet. Der Begriff Brückeneinsturz klingt fast schon zu harmlos für das, was da in den USA passiert ist. Denn die Brücke in Baltimore im Bundesstaat Maryland ist als ganzes stattliche 2,7 Kilometer lang und ist eine überregionale Verkehrsachse. Vergangene Nacht ist diese Brücke von einem Containerschiff gerammt worden und in weiten Teilen kollabiert. Menschen und Fahrzeuge auf der Brücke sind ins kalte Wasser gestürzt. Noch im Dunkeln hat eine Rettungsaktion unter höchst Zeitdruck begonnen. Aus den USA berichtet Sebastian Hesse.
This morning, our state is in shock.
Heute früh befindet sich unser Bundesstaat in Schockstarre, sagt der Gouverneur von Maryland, Wes Moore.
The words that the Key Bridge is gone, it still shakes us.
Dass die Francis Scott Key Bridge, ein Wahrzeichen der Hafenstadt Baltimore, nicht mehr existiert, das erschüttert alle. Doch die Rettungskräfte, die weiterhin fieberhaft nach Überlebenden des Brückeneinsturzes suchen, haben noch keine Zeit für Trauer und Reflexion. Mindestens 6 Menschen werden noch vermisst, sagt der Verkehrsminister von Maryland, Paul Wiedefeld.
There are 8 individuals. 6 are being searched for right now. One is at was taken to the hospital. And one is not in the hospital that we're speaking to.
8 Menschen haben sich zum Zeitpunkt der Kollision auf der Brücke befunden, eine Straßenbauarbeiter-Crew. Einer kam wie durch ein Wunder unverletzt davon, einer befindet sich im Krankenhaus und nach den übrigen 6 wird mit Booten und Tauchern gesucht. Die Wassertemperatur beträgt 9 Grad Celsius.
The crew that was out there working was basically repairing potholes. Just so you understand, that had nothing to do with a structural issue.
Die Crew hat zu nächtlicher Stunde Schlaglöcher ausgebessert, stellt der Verkehrsminister klar. Und das Containerschiff, das für die dänische Reederei Maersk auf dem Weg nach Sri Lanka war, kam offenbar wegen eines Stromausfalls vom Kurs ab, so Marylands Gouverneur, und hatte sogar einen entsprechenden Notruf abgesetzt.
We can confirm that the crew notified authorities of a power issue. Yes.
Zwischen dem Notruf und dem Zusammenbruch der Brücke war ausreichend Zeit, die Brückenzufahrten zu sperren.
We're thankful that between the Mayday and the collapse that we had officials who were able to begin to stop the flow of traffic, so more cars were not up on the bridge.
Dadurch konnte doch eine Reihe von Fahrzeugen rechtzeitig abgefangen werden und damit, wie Gouverneur Wes Moore sich ausdrückt, auf heroische Weise Leben gerettet werden.
Which saved lives in a very, very heroic way.
Eine abschließende Bilanz lässt sich jedoch noch nicht ziehen. So suchen die Einsatzkräfte weiterhin nach mehreren Fahrzeugen, die möglicherweise von der Brücke gestürzt und im Patapsco River versunken sind.
We've been able to mark what they believe to be 3 passenger vehicles. They've also been able to mark a cement truck, and we believe we've marked a 5th vehicle.
Wir konnten mit modernster Technologie unter Wasser 3 Passagierfahrzeuge orten und einen Zementlaster, erläutert Feuerwehrchef James Wallace, und ein weiteres Gefährt.
Right now we believe we've marked 5 vehicles.
Ob sich in den Fahrzeugen Menschen befunden haben oder noch befinden, ist derzeit noch völlig unklar.
Sebastian Hesse über den Brückeneinsturz in Baltimore. Die Streiks bei der Bahn sind vorerst Geschichte. Bahnreisende müssen also erstmal nur wieder mit den üblichen Verspätungen rechnen. Nach 6 Streiks und gegenseitigen öffentlichen Schmähungen haben sich Bahn und Gewerkschaft der Lokführer auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Und was bei den Verhandlungen rausgekommen ist, das haben beide Parteien heute in getrennten Pressekonferenzen vorgestellt. Johannes Frevel.
Bei vollem Lohnausgleich ab 2026 bis 2029 schrittweise von 38 auf 35 Wochenstunden für Lokführer in Schichtarbeit. Die Lokführergewerkschaft GDL hat ihre Hauptforderung in der Tarifrunde mit der Deutschen Bahn durchgesetzt. Dazu in 2 Schritten monatlich 420 € mehr Geld in diesem und im nächsten Jahr. Der neue Tarifabschluss gilt in 18 Unternehmen, in denen die GDL die Mehrheit der Mitglieder stellt, auch für Mitglieder anderer Gewerkschaften. Freiwillig dürfen Lokführer weiterhin Überstunden machen und bekommen dann mehr Geld. Dieses Wahlmodell verschafft der Deutschen Bahn den Spielraum, zusätzlichen Personalbedarf langfristig abzufedern. Bahnpersonalvorstand Martin Seiler sprach von einem intelligenten Kompromiss.
Wir müssen uns weiterhin anstrengen, aber ich bin überzeugt davon, dass viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch durchaus mehr arbeiten wollen. Zumindest sind das die Signale, die wir erhalten. Insofern ist das kapazitätsschonend.
GDL-Chef Klaus Wieselski entschuldigte sich bei Fahrgästen für die Zugausfälle bei Streiks.
Wir bedauern, dass die Fahrgäste durch unsere Streiks und auch die letzten Wellenstreiks derartig in Anspruch genommen worden sind. Diese Auseinandersetzung hätte weder in der Länge noch in der Härte sein müssen. Mit Vernunft und Augenmaß wären wir zu diesen Kompromissen auch vorher in der Lage gewesen.
Die GDL will Privatbahnen, mit denen sie schrittweise kürzere Arbeitszeiten bereits ab 2025 vereinbart hatte, nun anbieten, wie bei der Deutschen Bahn, erst ein Jahr später in den Arbeitszeitabbau einzusteigen.
Wir haben eine Klausel in den Tarifverträgen, die uns die Möglichkeit einräumt, diese Unternehmungen auch mit einer veränderten Arbeitszeittreppe im Wege von Verhandlungen teilhaben zu lassen. Wir sind die Garanten dafür, dass kein Wettbewerb über die Lohnkosten und über Arbeitszeiten erfolgt. Und deswegen kommen wir unserer Verpflichtung nach und bieten den Unternehmen, deren Einstieg bereits am 01.01.25 ist, mit einer halben Stunde auch an, die Arbeitszeitabsenkungen zu verändern. Das gehört zu unserem Geschäft, das liegt in unserer Verantwortung und das machen wir im vollen Bewusstsein.
Ein entscheidendes Zugeständnis musste die GDL machen. Der Tarifvertrag gilt nicht für die Infrastruktursparte der Bahn. Dort habe man noch zu wenige Mitglieder, räumte Wieselski ein. Die nächste Tarifrunde bei der Deutschen Bahn wird im Frühjahr des nächsten Jahres erwartet. Am 31. März läuft der Tarifvertrag bei der größeren Bahngewerkschaft EVG aus.
Über Jahre hat die EU versucht, ihre Milliardensubventionen für die europäische Landwirtschaft nach und nach etwas mehr in Richtung Umwelt- und Klimaschutz auszurichten. Vielen Kritikern ging das zu langsam und nicht weit genug. Nun hat sich der politische Wind aber gedreht. Angesichts von Bauernprotesten geht das, was verändert wurde, nun vielen zu weit. Und so wird es zum Teil wieder abgewickelt. So auch heute beim Treffen der EU-Landwirtschaftsminister, deren Kritiker sich erneut lautstark positioniert haben. Jakob Mayer.
Sie sind wieder da. Zum dritten Mal seit Beginn des Jahres blockieren hunderte Traktoren das Brüsseler Europaviertel. Landwirte, vor allem aus Belgien, haben Heuballen aufgetürmt und Reifen angezündet. Der Protest zeigt Wirkung. Die EU-Staaten haben beschlossen, Umweltauflagen zu lockern. Frankreichs Minister Marc Fesneau betont,
das
ist kein Zugeständnis an die Landwirte, es ist ein Echo, eine Antwort auf das, was richtig ist in ihren Äußerungen, was grundlegende Probleme in der gemeinsamen Agrarpolitik angeht. Und deshalb denke ich, dass das nur eine vernünftige Maßnahme ist. Die EU lockert zum Beispiel die Regeln für Brachflächen und Fruchtfolgen, die sicherstellen sollen, dass landwirtschaftliche Nutzung die Böden nicht zu sehr auslaugt. Die Mitgliedstaaten bekommen mehr Spielraum, um zu entscheiden, welche Böden in welcher Jahreszeit geschützt werden sollen. Landwirte bleiben auch künftig von der Pflicht befreit, einen Teil ihrer Ackerflächen zugunsten des Artenschutzes stillzulegen. Betriebe mit einer Fläche von weniger als 10 Hektar müssen nicht mehr mit Kontrollen und Strafmaßnahmen rechnen. Die Verantwortlichen hoffen, dass dadurch der Verwaltungsaufwand deutlich zurückgeht, ohne dass die Umweltziele darunter leiden. Wir haben unseren Landwirten zugehört und rasch gehandelt, sagt David Clarin-Wall, der zuständige Minister Belgiens, das derzeit den EU-Ratsvorsitz innehat. Beispielsweise werden wir die Maßnahmen zur Winterabdeckung flexibler gestalten oder für mehr Flexibilität bei den Fruchtfolgen sorgen. Ein zweites Paket sieht vor, eine Preisbeobachtungsstelle einzurichten, um schnell auf fallende Preise reagieren zu können. Es handelt sich um ein Bündel zahlreicher Maßnahmen, die sich alle auf die Preise auf den Märkten auswirken, um das Einkommen der Landwirte gezielt zu steigern. Auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir verlangt, bürokratischen Ballast abzuwerfen, aber mit Augenmaß.
Gelegentlich habe ich das Gefühl, dass der ein oder andere, wenn er über Bürokratieabbau spricht, eigentlich damit meint, den Wegfall von Umweltauflagen, den Wegfall von Artenschutz. Darum kann es uns nicht gehen, sondern worum es geht, ist, dort, wo Bürokratie zu mehr Belastung führt, zu unnötiger Belastung führt, dort muss die Bürokratie abgeschafft werden.
In mehreren europäischen Staaten protestieren Landwirte und ihre Verbände gegen sinkende Preise, neue Umweltauflagen und Agrarimporte aus der Ukraine. Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, auf Einfuhren einiger ukrainischer Agrarerzeugnisse ab einer bestimmten Menge wieder Zölle einzuführen, etwa auf Eier, Geflügel und Zucker. Das trägt die Bundesregierung mit. Frankreich und Polen gehen die geplanten Einschränkungen aber nicht weit genug. Der französische Minister Fesneau erklärt, man muss die Ukraine militärisch und wirtschaftlich unterstützen, aber es darf nicht zu einem Ungleichgewicht auf den Märkten kommen. Wenn wir die Unterstützung der öffentlichen Meinung verlieren und unsere europäische Landwirtschaft, dann bringt das weder der Ukraine noch Europa etwas. Wir sind für eine ausgewogene Position. Die Verhandlungen darüber laufen noch. Die Erleichterungen für die Landwirte sollen im Eilverfahren beschlossen und Ende April im EU-Parlament abgesegnet werden.
Jakob Mayer hat aus Brüssel berichtet. Hier in der SR-Info-Bilanz am Abend. Die Wirtschaftslage in Deutschland hat heute die Vereinigung saarländischer Unternehmensverbände auf den Plan gerufen. Über deren Forderungen sprechen wir gleich noch. Jetzt haben wir erstmal die Meldungen für Sie mit Tanja Philipp-Moser.
Im Tarifkonflikt beim Sicherheitspersonal der Flughäfen kommt es zu einer Schlichtung. Die Arbeitgeber erklärten, damit seien am Osterwochenende und in der Ferienwoche danach Streiks ausgeschlossen. Die Schlichtung soll am 5. April beginnen. 2 Tage später soll die Schlichtungsempfehlung vorliegen. Als Knackpunkt bei den Verhandlungen gelten die Zuschläge für Mehrarbeit. Die Gewerkschaft Verdi will außerdem durchsetzen, dass der Stundenlohn um 2,80 Euro angehoben wird. Kunden privater Krankenversicherungen müssen mit höheren Beiträgen rechnen. Grund sind nach Einschätzung der Versicherungsgruppe Alte Leipziger Hallische die gestiegenen Leistungsaufwendungen in der Branche. Sie hätten sich beispielsweise bei der Hallischen Krankenversicherung im vergangenen Jahr um 12,3% erhöht. Wie es in Bezug auf die Deutsche Bundesbank heißt, sind auch bei der gesetzlichen Krankenversicherung ab dem kommenden Jahr höhere Zusatzbeiträge zu erwarten. Es sei denn, es käme zu einer grundlegenden Reform. Die finalen Verkaufsverhandlungen für die insolvente Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof werden mit 2 Übernahmeinteressenten geführt. Das hat der vorläufige Insolvenzverwalter Denkhaus in Essen mitgeteilt. Die Entscheidung falle noch im April. Insgesamt seien bis Fristablauf am Wochenende 4 verbindliche Kaufangebote eingegangen. Mit wem jetzt verhandelt wird, ist nicht bekannt. Der Insolvenzverwalter will das Unternehmen aber vollständig erhalten. Zur Begründung hieß es, 60 der gut 90 Filialen arbeiteten profitabel. Galeria Karstadt-Kaufhof beschäftigt nach eigenen Angaben knapp 13.000 Mitarbeiter. Die Gewerkschaft Verdi hat in Rheinland-Pfalz und im Saarland zu Streiks im Ostergeschäft aufgerufen. Hintergrund ist der seit 11 Monaten andauernde Tarifkonflikt mit den Handelsverbänden des Einzel- und Versandhandels. Höhepunkt soll eine landesübergreifende Versammlung mit Demo und Kundgebung übermorgen in Mainz sein. Verdi fordert unter anderem 2,50 Euro mehr Lohn pro Stunde. Das entspreche einer Lohnerhöhung für Verkäufer von etwa 14%. Die Arbeitgeber bieten bislang eine Lohnerhöhung in 2 Schritten von jeweils 5%.
Einen Eindruck vor Ort wollte sich heute Bundesaußenministerin Baerbock verschaffen und hat einen Grenzübergang nach Gaza im Süden Israels besucht. Dort hat sie sich erklären lassen, wie mit Hilfsgüter beladene Lastwagen abgefertigt werden. Ein Problem seien dabei auch zu wenige Lkw-Fahrer auf palästinensischer Seite. Weil die Lieferungen auf dem Landweg nach wie vor stocken, beteiligt sich die Bundeswehr seit gut einer Woche ja an einer Luftbrücke für Gaza. Mit 2 Herkules-Transportmaschinen wirft sie Hilfslieferungen über dem Gazastreifen ab. Julio Segador aus dem ARD-Studio Tel Aviv war bei einem dieser Hilfsflüge dabei.
Okay, everybody, for today's mission purpose.
Der Kommandant des Fluges brieft seine Mannschaft. Hauptmann Stefan, wir sollen nur seinen Vornamen nennen, fliegt bereits zum 6. Mal die Militärmaschine von Jordanien aus nach Gaza. Die Herkules C-130-Transportmaschine der Luftwaffe ist an diesem Tag eine von insgesamt 9 Maschinen, die sich an der Luftbrücke für Gaza beteiligen. Die Details des Fluges sind genauestens geplant. Seit Jahren hatte die Luftwaffe für einen derartigen Fall geübt. Nun ist er eingetreten. Zum 1. Mal beteiligt sich die Bundeswehr an einer solchen internationalen Luftbrücke. Stefan, der Kommandant der Militärmaschine, wirkt nachdenklich. Die Zerstörungen im Kriegsgebiet haben bei ihm Eindruck hinterlassen.
Unwirklich, unglaublich. Ganze Flächen, die ja tatsächlich nur noch aus Trümmern bestehen. Natürlich habe ich nie was Vergleichbares gesehen und schon gar nicht live aus dem Flugzeug.
Und doch ist der Pilot überzeugt, dass dieser Einsatz über dem Kriegsgebiet im Gazastreifen das Richtige ist.
Wir wissen, das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein, das ist auch kein Geheimnis, jeder spricht drüber, wissen wir auch. Dennoch sind wir froh, dass wir unseren Beitrag leisten können, das Leid ein wenig zu lindern.
Finn ist der Ladungsmeister auf der C-130.
Normalerweise ist das gepackt mit Essen, Trinken und medizinischem Hilfsmaterial.
Finn begutachtet die Gurte, die mehr als 1 Tonne schweren Paletten nach dem sogenannten Airdrop, dem Abwurf, bremsen sollen.
Wir haben hier ein Fallschirmpaket. Vorne dran ist ein kleinerer Fallschirm. Wenn das Paket rausgeht, wird dieser kleine Fallschirm rausgezogen und dieser kleine Fallschirm zieht im Endeffekt 8 größere Fallschirme aus. Und an diesen 8 Fallschirmen hängt das komplette Paket.
Die massige C-130 verlässt den Militärflughafen nahe Amman. Die Route der 9 Maschinen, die sich an der Luftbrücke beteiligen, führt quer durch Israel. Dann geht es zunächst westlich aufs Mittelmeer und nach einer langgezogenen Kehre zurück Richtung Gazastreifen. Nahe der Küste sieht man Rauchsäulen, etwa auf Höhe von Rafah. Beim Überflug fallen die massiven Zerstörungen sofort ins Auge. Im Cockpit herrscht bei Kommandant Stefan und seinen Leuten derweil höchste Konzentration. Die Maschine sinkt jetzt auf 2000 Fuß, etwa 600 Meter. Die Abwurfzone ganz im Norden des Gazastreifens ist erreicht. Hinten öffnet sich die riesige Heckklappe. Die deutsch-französischen Besatzungsmitglieder lösen die Haltevorrichtungen. Der Pilot zieht die Maschine leicht nach oben, damit die 4 Paletten über Metallrollen über die Rampe gleiten. Sofort öffnen sich die Schirme, die mattgraue Herkulesmaschine dreht wieder ab. Gleich danach fliegt die Maschine der Luftwaffe zurück nach Jordanien. Ein weiterer gelungener Hilfsflug der Luftwaffe. Oberstleutnant Matthias Bönke zieht zufrieden Bilanz.
Wenn was klappt, ist das immer schön und man freut sich. Und Hilfe ist auch irgendwie ein besseres Gefühl, als wenn man im Kriegseinsatz wäre.
Eine Reportage von Julio Segador. Die Debatte um die Schuldenbremse in Deutschland. Im Moment scheint sie Osterferien zu machen, aber da brauchen wir uns nichts vorzumachen, sie kommt wieder. Spätestens, wenn die Bundesregierung wieder einen Haushalt aufstellen muss, werden SPD und Grüne wieder mehr Schulden fordern, während die FDP auf Einsparungen drängt. Ordentlich Schulden gemacht haben unsere Nachbarn in Frankreich in den letzten Jahren. Aber wie das so ist, Schulden bringen Zinszahlungen und Tilgungen mit sich und können einem über den Kopf wachsen, auch wenn man ein 67 Millionen Einwohnerstaat ist. In Frankreich ist das heute mit 9 Zahlen belegt worden. Julia Borutta.
Für den Chef des Rechnungshofes, Pierre Moscovici, ist es 11:55. Seit Monaten schon läutet er die Alarmglocke. Die hohen Schulden Frankreichs drohten, das Land zu lähmen. Nun hat die Regierung es schwarz auf weiß. 5,5% Haushaltsdefizit und eine Staatsverschuldung von fast 111%. Damit ist Frankreich nach Griechenland und Italien das am höchsten verschuldete Land der EU. Am Morgen warnte Moscovici deshalb erneut im Radiosender France Inter. Wie soll man denn mit dieser Schuldenlast in die Zukunft investieren? In den ökologischen Wandel, in den digitalen Wandel, Erziehung, Innovation und Forschung, in die Verteidigung? Wie sollen wir die Hilfen für die Ukraine finanzieren, wenn wir so hoch verschuldet sind? Der Handlungsspielraum Frankreichs drohe dramatisch zu schwinden. Alleine dieses Jahr zahlt das Land 57 Milliarden Euro an Zinsen. Die Last hat sich seit 2021 mehr als verdreifacht. Frankreich stehe mit dem Rücken zur Wand und müsse jetzt klug handeln.
Il faut à la fois avoir une stratégie qui réduise nos déficits et notre dette, mais qui ne casse pas la croissance.
Man müsse das Defizit und die Schulden senken, ohne das Wachstum zu gefährden, fordert Moscovici. Während er als Chef des Rechnungshofes auch gezielte Steuererhöhungen nicht ganz ausschließen mag, ist Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire kategorisch dagegen. Im Fernsehsender RTL wiederholte er am Morgen: Das ist meine Überzeugung. Ich bin absolut gegen Steuererhöhungen für unsere Landsleute. Die Opposition fordert, große Unternehmen oder Superreiche stärker zu besteuern. Bruno Le Maire hingegen setzt auf Ausgabenkürzungen. Ein Sparpaket von 10 Milliarden Euro hat er bereits geschnürt. Weniger Ausgaben für Entwicklungshilfe, Budgetkürzungen bei der Förderung von ökologischen Gebäudesanierungen, weniger Beihilfen für Weiterbildung. Nächstes Jahr sollen weitere 20 Milliarden Euro gestrichen werden. Der Rechnungshof aber veranschlagt 50 Milliarden Euro an Einsparungen, um das erklärte Ziel zu erreichen und im Jahr 2027 wieder die von der EU vorgegebene Defizitgrenze von 3% einzuhalten. Bruno Le Maire fordert eine breite gesellschaftliche Debatte.
Enfin faire des choix.
Wir müssen endlich entscheiden, welche Staatsausgaben gut sind und welche nicht. Was fördert Innovation, Investition, Wachstum und Vollbeschäftigung? Und was kann gekürzt werden, ohne die Entwicklung unseres Landes zu gefährden? Generell hat der französische Staat deutlich höhere Ausgaben als all seine europäischen Partner. Sie machen 56% des Bruttoinlandsproduktes aus. Deshalb bringt der Minister etwa eine Reform der Arbeitslosenversicherung ins Spiel. Mehr Anreiz, weniger Hilfe. Ein Vorschlag, mit dem er sich nicht gerade beliebt macht. Er ist nun 7 Jahre im Amt. Hat sein Haus schlecht gewirtschaftet? Bruno Le Maire wiegelt ab. Das Wachstum ist ungefähr da, wo ich es vorhergesagt habe, bei nicht ganz 1%. Das ist vergleichsweise gut. Das Problem liegt auf der Einnahmenseite. Wir haben vielleicht etwas unterschätzt, dass die Inflation so rasch sinkt. So haben wir weniger Einnahmen bei der Mehrwertsteuer, weniger Einnahmen aus der Masse der Gehälter, weniger Abschöpfungen bei den Unternehmen. Insgesamt beläuft sich das alles auf 21 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen. Für die Regierung und Präsident Macron ist die Entwicklung der Staatsfinanzen nicht nur ein großes Problem, sondern auch peinlich. Denn an den Wirtschaftsdaten hat sich Emmanuel Macron immer messen lassen wollen.
Ein Schuldenproblem also in Frankreich, was den wirtschaftlichen Umbau nicht gerade einfacher macht. Und über den Weg aus der Wirtschaftskrise wird ja auch in Deutschland weiter gestritten. Heute hat sich dazu die Vereinigung Saarländischer Unternehmensverbände VSU zu Wort gemeldet und sie hat ihrerseits Forderungen aufgestellt, auch an die Adresse der Landesregierung. Wolfgang Wirz-Nentwich, der Leiter der SR-Wirtschaftsredaktion, hat sich diese sogenannte Saarbrücker Erklärung in Form eines 11-Punkte-Plans genauer angeschaut. Wolfgang, wie schwarz sehen die Unternehmen denn die derzeitige Lage und wo sehen sie die Hauptprobleme, die sie belasten?
Ja, die Lage ist wirklich sehr gemischt und auch erheblich eingetrübt. Da muss man gar keine Cassandra sein, um da nicht ganz rosig zu sehen. Wenn man nur mal die Autobranche betrachtet, ZF, Michelin, Bosch, große Firmen sind alle im Umbruch. Auch die Auswirkungen auf die Arbeitsplätze sind nicht so schön, wenn man da in die Zukunft schaut. Und da kommen dazu Kriege, Inflation, gestörte Lieferketten, keine Klarheit bei der Energiewende. Dann das Ganze noch gepaart mit Fachkräfteknappheit und einer überbordenden Bürokratie. Also das ist schon eine Mischung von Probleme, die gleichzeitig da sind, die es in der Form wirklich selten so massiv gab. Und Martin Schlechter, der Hauptgeschäftsführer der VSU, hat es vor kurzem jetzt uns so gesagt.
Wir machen uns große Sorgen. Die Herausforderungen für die saarländischen, für die deutschen Unternehmen sind enorm und sie werden nicht weniger. Wir hatten den Eindruck, dass die Probleme eigentlich erkannt sein sollten, aber die Politik kommt nicht ins Handeln. Deshalb war es für uns jetzt nochmal wichtig, einen Weckruf zu starten, um nochmal ganz klar zu benennen, wo wir Handlungsfelder sehen, wo die Politik aktiv werden muss.
Wenn Martin Schlechter die Rahmenbedingungen kritisiert, dann ist da ja vieles dabei, was nicht unmittelbar in der Hand der saarländischen Landesregierung liegt. Dennoch ist auch die heute kritisiert worden von den Unternehmensverbänden. Was haben die denn kritisiert an deren Politik?
Da gibt es einen ganzen Katalog von Forderungen. Viele davon haben bei den Unternehmen seit langem Konjunktur. Die werden jetzt nochmal mit neuer Dramatik und gebündelt vorgetragen zu diesem Anlass. Von der Landesregierung wird zum Beispiel eine Strategie zur Begleitung des Strukturwandels gefordert. Also da passiert ja vieles, aber oft auch ein bisschen ungeordnet, manches auch so im Geheimen, da will man mehr Durchblick haben. Und es wird auch gefordert, dann gleich das faire Lohngesetz zu streichen, den Bildungsurlaub zu reduzieren und die Klimaziele zu schleifen. Das werden andere natürlich anders sehen. Aber viele Ebenen in der Politik hängen direkt voneinander ab. Und Martin Schlechter hat dazu Folgendes gesagt.
Viele Hausaufgaben können wir im Land machen, zum Beispiel das Thema Entbürokratisierung. Viele Themen müssen auf Bundesebene gelöst werden. Aber auch hier hat das Saarland eine Stimme. Und ich glaube, hier ist es wichtig, dass das Land sich massiv einsetzt. Und am Ende ist es natürlich auch ganz wichtig, was in Brüssel in Europa entschieden wird, denn das Thema Bürokratie wird auch ganz maßgeblich von der europäischen Ebene getrieben.
Das heißt, aus Sicht der Unternehmen muss einiges geschehen und eben nicht nur hier im Land, sondern auch darüber hinaus. Was ist denn da im Forderungskatalog enthalten?
Ja, so wichtige Punkte. Wir haben zum Beispiel die Beschleunigung der Energiewende und der Wasserstoffwirtschaft, der Ausbau der Infrastruktur generell, dafür auch weniger und dafür schnellere Bürokratie, die ärgert viele sehr, sehr. Dann will man natürlich Steuern senken, wie immer bei Unternehmen, ein höheres Rentenalter durchsetzen und Einschränkungen beim Streikrecht gleich noch mitnehmen. Das Papier hat das also wirklich in sich und wird den Diskurs der nächsten Wochen sicher deutlich auch prägen.
Ja, du hast gesagt, da sind einige Sachen dabei, die durchaus kontrovers sind, Streikrecht zum Beispiel. Oder auch eine Lockerung der Höchstarbeitszeit steht drin in diesem Papier. Wie wird das denn diskutiert werden in den nächsten Wochen? Kann man das absehen?
Nun, es ist ja legitim, auf Probleme hinzuweisen und die gibt es ganz ohne Zweifel und auch Lösungen vorzuschlagen, die aus subjektiver Sicht weiterbringen würden. Das machen Gewerkschaften und die Politik natürlich auch. Und jetzt gilt es, das Kunststück zu verbringen, das im Dialog, der ja auch ständig stattfindet, auszutarieren, soweit das in der Macht der jeweiligen Institution steht. Das, was passieren muss, ist klar. Und ein gutes Thema, um mal anzufangen, wäre wirklich der Bürokratieabbau. Das kann auf allen Ebenen passieren. Aber da hat man auch nicht unbedingt gute Erfahrungen gemacht. Martin Schlechter hat mir erzählt, dass die Unternehmensverbände 450 Vorschläge zum Bürokratieabbau eingereicht haben und das ist dann davon geblieben.
Von diesen 450 Vorschlägen haben 60 geschafft, auf die engere Auswahlliste zu kommen und nur 10 davon finden sich natürlich am Ende nachher in einem Gesetzentwurf wieder. Das ist uns viel zu wenig und hier müssen wir nachlegen. Und das Spannende ist, dass diese Vorschläge zunächst mal nichts kosten. Also hier könnte die Politik handeln, ohne selbst Geld in die Hand nehmen zu müssen.
Sagt Martin Schlechter von der Vereinigung Saarländischer Unternehmensverbände. Die hat Forderungen an die Politik formuliert und über die habe ich schon vor der Sendung gesprochen mit Wolfgang Wirz-Nentwig, dem Leiter der SR-Wirtschaftsredaktion. Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Am Abend wird es wolkiger und in der Nacht kann gelegentlich etwas Regen fallen. Oft ist es aber trocken. Die Temperatur sinkt auf 7 bis 4 Grad. Morgen am Mittwoch viele Wolken, zeitweise Regen, nur selten Sonne, am ehesten noch am frühen Abend und dazu Höchstwerte von 7 bis 10 Grad. Auch am Gründonnerstag neben etwas Sonne immer wieder Schauer sowie einzelne Gewitter, maximal 8 bis 12 Grad. Und das war sie, die SR-Infobilanz am Abend mit Peter Weizmann. Ich sage Tschüss.